Hallo, liebe Zuhörende. Dies ist eine neue Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe auch aus Hamburg. Zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin und Ingo, heute haben wir einen Gast.
Ja, wir haben einen Gast eingeladen. Wir haben Hans-Ulrich Schmidt eingeladen, der ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Leiter der ärztlichen Psychotherapie im Ambulanzzentrum des UKE. Und wir kennen uns schon eine ganze Weile und wir freuen uns, Uli, dass du heute dabei bist.
Ich bin gespannt und freue mich auch.
Wir können ja einmal kurz unsere Geschichte erzählen. Wir drei duzen uns und das rührt her von einem Buchprojekt, das du, Uli, aufgelegt hast mit einem Kollegen von dir, Herrn Lamparter. Das Buch heißt »Wirklich psychisch bedingt« und ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung auf dem medizinischen Buchmarkt. Und wir hatten das Glück, dass du uns dazu eingeladen hast und wir dazu was beitragen durften. Ich finde, das Buch ist eins der wenigen, was man noch machen kann. Ich meine, heute in Zeiten von ChatGPT und Open Evidence und Up-to-Date, man kann ja alles Medizinische nachgucken, nicht, aber ein Buch, was so trieft vor ärztlicher Erfahrung und von tatsächlich erlebten Fällen, finde ich, ist eine echte Perle. Nee, also das hat großen Spaß gemacht, da mitzumachen.
Absolut. Und vielleicht müssen wir noch mal einmal erwähnen, also es sind ja zwei verschiedene Kapitel, an denen wir beteiligt waren. Und du, Ingo, hast das Kapitel zusammengeschrieben mit Matthias Janik. Und ich habe das Kapitel zusammengeschrieben mit Sigrid Harenzer. Ich finde, die müssen unbedingt auch noch mit erwähnt werden.
Unbedingt. Und ja, vielen Dank. Ohne euch wäre das ja alles gar nicht gegangen. Das Tolle ist, dass es wirklich so ein Gemeinschaftsprodukt ist aus vielen ehemaligen und aktuellen UKE-Lern, ob Klinik oder Ambulanzzentrum. Wir werden, glaube ich, an anderer Stelle ja auch nochmal über dieses Buch genauer sprechen. Aber ich freue mich sehr, dass wir schon heute gemeinsam über ein wichtiges Thema reden. Ja,
also ich denke, wir verlinken das Buch unten schon mal in den Shownotes.
Ja, und unbedingt.
Es wird dazu eine Extra-Folge, wo wir nur über das Buch sprechen, wird es später im Jahr geben. Ja, unser Thema heute ist Scham und Schuld in der Medizin. Das ist der Wunsch einer Zuhörerin gewesen, die uns geschrieben hat. Und wir fanden selber, dass das Thema so wichtig ist, dass das mal eine eigene Folge wert ist. Deswegen wollen wir heute darüber sprechen und haben dich halt, Uli, als Facharzt für »Mir ist nichts Menschliches fremd« eingeladen. Und wollten gerne sozusagen, dass du mit uns darüber in Diskussion kommst. Ne?
Ja.
Ich würde vorschlagen, lass uns doch mal anfangen. Wie definieren wir diese Gefühle?
Darf ich in einem Satz noch dazwischen grätschen, Ingo? Das nimmt ja ein bisschen Bezug auch auf unsere Folge, wo wir über Fehler gesprochen haben und wo wir über unsere eigenen Fehler gesprochen haben.
Ja.
Und ich glaube, dass wir im Verlauf der Folge auch so ein bisschen das Feedback einbauen werden, was wir von unseren Zuhörenden bekommen haben dazu. Weil wenn man Fehler macht, das berührt ja dieses Thema sehr intensiv.
Das stimmt. Das ist im Prinzip sozusagen der Vorlauf gewesen, nicht? Für diese Folge. Ne? Also, Definition von, fangen wir mal an mit Scham.
Wann schämen wir uns, Uli?
Ja, wann schämen wir uns? Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Das hat, glaube ich, natürlich sehr viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, mit unserer Persönlichkeitsstruktur. Also wenn wir Reflexion zulassen, dass wir zum Beispiel einen Fehler gemacht haben, dass wir jemanden schlecht behandelt haben, das muss gar nicht ein Fehler sein, dass wir sehr unfreundlich waren, dann könnte es sein, dass wir uns schämen. Und ich finde das erstmal einen ganz gesunden Affekt. Wenn wir allerdings wegen einer Sache, wegen der wir uns schämen, dann gleich in eine tiefe Depression geraten, dann müssen wir uns wiederum, glaube ich, auch über unsere Persönlichkeitsstruktur Gedanken machen, dass wir vielleicht zu empfindlich und zu zart beseitet sind. Aber sich in bestimmten Situationen zu schämen und das vielleicht sogar auch zuzugeben. Ich sage beispielsweise mal sogar, das ist sehr umstritten, aber ich finde, das kann man machen in einer psychotherapeutischen Behandlung, dass man sehr müde war. Zu einem bestimmten Termin und vielleicht nicht gut eingehen konnte auf ein Anliegen, was dem Patienten sehr, sehr wichtig war, dann finde ich, kann das Schamgefühl auslösen und es wäre auch richtig, das zum Beispiel zu thematisieren. Das Ob das dann ein Fehler ist, weiß ich gar nicht genau. Vielleicht war es einfach nur eine Unpässlichkeit oder man war in Gedanken sehr woanders. Und ich habe immer erlebt, dass das eigentlich sehr anerkannt wird von Patienten. Wenn man das natürlich ständig tut, wird möglicherweise die Fachlichkeit angezweifelt. Aber das gelegentlich zu tun, finde ich auch souverän, ehrlich gesagt.
Das ist ein total spannender Aspekt und auf den kommen wir später nochmal zurück, was du jetzt eben gesagt hast, dass das ja eigentlich eher, wir haben Angst davor, dass wir sozusagen, wenn wir Scham empfinden, dass alle auf uns gucken und denken, das ist peinlich, was uns da passiert ist, aber dass es eigentlich dazu führt, dass wir im Ansehen des Gegenübers steigen. Das Spektrum der Gefühlsintensität bei Scham ist ja enorm, finde ich. Ne? Also das geht ja los von, weiß nicht, leichtes Erröten, ne? Bis zu einer tiefen Demütigung, ne? die das auslösen kann. Nicht? So dieses Gefühl, ne? Mir ist da was passiert und jetzt bin ich ein schlechter Arzt und alle gucken auf mich und ich bin nicht ausreichend kompetent, so diese Art von Gefühlen. Ne? Also ich hatte so in der Vorbereitung, hatte ich das Gefühl, Scham geht irgendwie tiefer rein als Schuld, sozusagen an den Kern der Persönlichkeit.
Ja, das würde ich auch sagen, wobei für mich aber wiederum Schuld der viel moralischere Begriff ist. Ja. Also und der viel größere Begriff, der sozusagen im Grunde, wenn man, also Scham ist ja erstmal, kann ein ganz flüchtiger Affekt sein. Und der kann auch schnell wieder weg sein, wenn es irgendwie gelingt, den gut zu kommunizieren. Schuld im tiefsten Sinne bis hin zum juristischen kann theoretisch dazu führen, dass ich meinen Sitz verliere, vielleicht sogar. Also da muss schon natürlich sehr viel passiert sein. Also es sind sehr, sehr große Tragweiten, unterschiedliche Tragweiten verbunden mit diesen beiden Begriffen, finde ich.
Ich hatte ja mal so einen Hang auch zu Psychoanalyse und so, ne? Und habe gedacht, seht ihr das eigentlich noch analytisch? Also verortest du Scham im Ich und Schuld im Über-Ich oder seht ihr das nicht mehr so?
Also theoretisch sehen wir das noch so, aber ich finde diese Begriffe schwierig. Ich finde, prinzipiell hast du recht. Schuld ist eben da kommt viel das Gesellschaftliche, das Moralische, das Über-Ichige, die Ordnungsstrukturen, vielleicht auch eine gewisse Zwanghaftigkeit dazu. Man würde das schon immer noch so verordnen, theoretisch, ja.
Okay.
Würde ich denken.
Also Schuld, da habe ich mir Notizen jetzt gemacht, ist, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben zum Beispiel eine Regel verletzt, ein Gesetz übertreten. Es kann aber auch schon sein, dass man einfach einem inneren Anspruch nicht gerecht geworden ist, nicht den man an sich selber hat. Ne? Das Problem ist ja, jeder von uns macht doch Fehler. Ne? Jeder von uns, ne, kommt in diese Situation, wo er sagen muss, da lag ich daneben. Ne?
Absolut.
Ich finde, es fängt teilweise ja schon sehr viel früher an. Also bei uns in der Diabetologie wir sind ja sehr, sehr fixiert auf das Erreichen von irgendwelchen Zielwerten. Also bei uns ist es der HbA1c, der Langzeitzuckerwert, und da gibt's ein Range und da soll der Patient rein, was auch immer das bedeutet. Und ich kenne Kommentare von Kollegen, die dann sowas sagen wie, den habe ich nicht eingestellt bekommen. Als sei das sozusagen, als sei es meine Aufgabe, ihn einzustellen. Das klingt für mich immer so ein bisschen nach, am Motor muss früher, als es noch Vergasermotoren gab, das Gemisch muss richtig eingestellt werden, dass der Motor richtig läuft.
Genau.
Und es sei sozusagen meine Verantwortlichkeit. Und wenn das nicht gelingt, dann bin ich schuld. Und wenn es blöd läuft, muss ich mich deswegen auch noch schämen. Das ist viel früher, bevor wirklich ein Fehler passiert. Also beim Fehler bin ich natürlich, das ist auch ein ganz gewichtiger Aspekt, aber es fängt manchmal viel, viel früher an.
Das finde ich total spannend, weil ich habe so den Eindruck, dass wir in der Medizin ja gelegentlich mal so eine Kontrollillusion haben, dass wir tatsächlich in der Lage wären, sag mal, alle Zustände, die da so in so einem menschlichen Körper vorkommen, dass wir die kontrollieren könnten, nicht? Also einschließlich irgendwie der Blutdruckeinstellung oder der Zuckereinstellung, nicht?
Ja.
Aber da sind wir ja weit von weg, nicht? Also das ist ja wirklich eine Illusion im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Und mir fallen viele Patienten ein, die zum Beispiel gerade aus der Diabetologie, habe ich oft in Gruppen auch behandelt, die, ich glaube, wirklich ziemlich perfekt geschult waren und ziemlich gut eingestellt wurden diabetologischerseits und überhaupt nicht einstellbar waren auf der anderen Seite, wo also ganz viel Affekte dann wieder reinflossen, sozusagen Autonomieprobleme und so weiter und im Grunde das tangiert haben. Also
ja, das löst starke Widerstände aus.
Das löst starke Widerstände aus.
Nun sind die Situationen in der Medizin, in denen Scham und Schuld auftreten kann, sind ja so mal mannigfaltig, könnte man ja sagen, ne? Und ich erzähle euch mal eine Geschichte, was mir zum Ende des Studiums passiert ist. Ne? Ich war im PJ in der Chirurgie, es war Abteilung Unfallchirurgie. Wir sind bei der Chefarztvisite mitgegangen als PJler und wurden da halt auch gelegentlich mal was gefragt. Und der Chefarzt wendet sich zu mir und sagt, Herr Kollege, was ist denn die Unhappy Triad? Ich war damals schon sehr anglophil und dachte, ach ja, den habe ich jetzt verstanden. Und habe verstanden, Unhappy, try it. Ne? Und habe losfabuliert und habe gesagt, ja, das wäre, wenn bei einem Knieproblem der Chirurg irgendwie das komplexe Problem nicht gelöst kriegt, dann sei er unhappy. Daraufhin brach in der gesamten Visite, da waren halt die Assistenten mit dabei und so, und brach ein Gelächter los. Und der Chefarzt kam so ein bisschen von oben herab und sagt, was ich denn da für einen Quatsch erzählen würde. Ne, unhappy try it, ne, das sei die Kombination aus drei komplexen Verletzungen am Knie und da vorderes Kreuzband, das mittlere Seitenband und der Meniskus seien gerissen und was mir denn einfallen würde, da so einen Quatsch zu erzählen. Hm? Ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben so geschämt. Wo war das Loch im Boden, wo ich versinken konnte? Und alle guckten auf mich und lachten über mich. Ne? Das war sozusagen, also wenn man sagen wollte, was war das für eine Situation, dann würde man sagen, okay, das war irgendwie der Klassiker, ne, bei der Chefarztvisite vorgeführt worden. Aber sag mal, es fallen uns ja sicherlich noch viele andere Situationen ein, die Scham und Schuld behaftet sind in der Medizin. Hm?
Also das fängt schon im Studium an. Also ich erinnere wirklich an eine schöne Geschichte. Früher war das noch so. Biochemie bei, ich nenne jetzt keinen Namen, bei einem UKE-Professor,
also,
der dazu neigte, wenn man wirklich einen groben Klopf gemacht hatte, dann musste man im Hörsaal nach vorne kommen. Oh. Und ich musste sozusagen, ich hatte also Glukosemoleküle völlig falsch mir vorgestellt und malte, glaube ich, ein Alkohol. Also ich wurde wirklich vor versammelter Mannschaft, malte ich falsche Moleküle. Mhm. Und das war schon nicht ohne.
Mhm. Ja, und ich finde, ich finde beide Beispiele, ich komme gleich noch mit dem dritten, haben ja was, dass sozusagen versucht wird, Scham beim an jemanden zu beschämen und sozusagen als Ausübung einer Macht. Also ich habe das bei uns gefürchtet, war die Augenheilkunde-Vorlesung, auch in derselbigen Universitätsklinik. Und der Referent holte immer Leute von ganz nach hinten. Wenn letzte Reihe kommen sie immer nach vorne, da musste der dann Patienten untersuchen mit einem Augenproblem. Und dann sollte der das beschreiben, man war gnadenlos nervös, man hat wirklich nur rumgestammelt. Und dann sollte er was sagen zu den Kornealreflexen. Oder zur Lichtreaktion. Und er sollte da reinleuchten, hat ihm eine Lampe gegeben. Und dann sagt er, ja, beidseits gleich. Und dann nahm der Professor einen Stift und klopfte auf das Auge des Patienten und der hatte auf der einen Seite ein Glasauge. Der gesamte Hörsaal lachte und der Mensch vorne wollte, glaube ich, am liebsten sterben. Also das ist sozusagen, es wird ja häufig auch als Machtmittel ausgenutzt, jemanden zu beschämen. Nicht nur nicht nur in der Medizin. Ne?
Ist das in anderen Gebieten auch so, dass es diese hierarchische Bloßstellung gibt oder sind wir da besonders in der Medizin besonders empfänglich dafür, dass man so vorgeführt wird?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in der Medizin immer noch besonders empfänglich sind, insofern, weil möglicherweise viele davon ausgehen, und vielleicht ist das zum Teil ja auch so, dass die Tragweite eben auch besonders groß ist, eines Fehlers. Aber auf der anderen Seite, ich meine, in der Rechtsprechung und so weiter, auch das kann eine große Tragweite haben, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es bei uns auch noch eine besonders große Rolle spielt.
Okay, also die Liste ist ja lang von den Sachen, die uns passieren können. Also von so banalen Sachen wie, man hat vergessen, irgendwie bei Frau Müller das Antibiotikum anzusetzen. Ne, oder ne, abends wenn die Laborwerte kommen, irgendwie die nicht mehr gründlich durchgeguckt und einen kritischen Wert übersehen. Das sind ja so Sachen, aber eben das geht ja dann weiter über eine Fehldiagnose zu stellen. Oder auch einfach nur, weißt du, wir haben doch mal, als wir über Biases im intern gesprochen haben, in unserer Bias-Selbsthilfegruppe, der letzte Patient auf der Visite.
Ja.
Das ist doch auch so, wo man irgendwie denkt, ne, man möchte jetzt eigentlich zum Mittagessen gehen und behandelt den eigentlich nicht mehr sozusagen so wie alle anderen vorher. Ne? Ich weiß nicht, wie es zum Beispiel, wie es Psychiatern geht, wenn sich ein Patient von ihm suizidiert. Das stelle ich mir zum Beispiel auch eine große Belastung vor. Ne?
Das ist, glaube ich, so. Und solche Geschichten kenne ich auch. Wobei es, glaube ich, schon so ist, dass es, und das hat in der Psychotherapie bei uns auch zugenommen, dass es wichtig ist, sich formal abzusichern. Also ich erlebe das durchaus häufiger, dass man, sagen wir mal, die Psychodynamik einen Moment gleiten lässt, sozusagen, und jemand ganz konkret danach fragt, beispielsweise, ob er beabsichtigt, sich umzubringen oder ob er das in der letzten Zeit getan hat. Da ist die formale Absicherung, dass man die dann vollzogen hat, wenn dann wirklich etwas passiert, finde ich extrem wichtig, wobei wir in der ambulanten Psychotherapie damit nicht so viel zu tun haben. Aber ich erinnere beispielsweise die eine Geschichte ist die mit dem Sexring, den ich gar nicht drauf hatte, sozusagen in der Biochemie. Aber ich habe auch eine Geschichte erlebt. Ich habe ein paar Jahre als Radiologe gearbeitet, damalig in Ochsenzoll, jetziges Klinikum Nord, bevor ich in die Psychosomatik gekommen bin, und musste eine Kontrastmitteluntersuchung machen bei einer alten diabetischen Patientin. Und ich war sehr skeptisch. Aber man wies mich an, diese Untersuchung zu machen. Ich habe die Patientin aufgeklärt und diese Patientin verstarb tatsächlich an einer Kontrastmittelallergie relativ unmittelbar. Und ich habe natürlich Schuld empfunden und auch ein bisschen Scham, aber ich wurde so getragen mit diesem Fehler von einem wahrlich nicht leichten Chef, den wir damals hatten. Ich nenne auch hier keine Namen, der aber in solchen Situationen sich in einer Weise hinter die Mitarbeiter stellte, dass es irgendwie sich fast ins Gefühl verankert hat, das darf passieren. Das ist zwar natürlich nicht gut, aber das war erwartbar. Alle wollten, dass diese Untersuchung gemacht wird, und das durfte passieren. Es mussten dann Formulare ausgefüllt werden, es musste ein Bericht geschrieben werden, und das hat mir geholfen. Das war ein sehr frühes Erlebnis in meiner Medizinlaufbahn. Das hat mir schon geholfen, so gestützt zu werden.
Ja. Das ist ja, muss man sagen, das ist ja eine sehr große Reaktion. Ne? Das ist ja eigentlich schon, sag mal, in die Richtung, in die wir uns entwickeln wollen. Ne?
Ja.
Ich erzähle mal eine Gegengeschichte. Ich war junger Assistenzarzt ich habe in der Neurologie angefangen, in einer großen Universitätsklinik, und war da erst seit wenigen Wochen. Und es kam auf die Station ein Patient mit einem inkompletten Querschnitt bei einem Plasmozytom. Und um den sollte ich mich kümmern. Wie das manchmal so an Universitätskliniken ist, mein betreuender Oberarzt war eigentlich mehr an Forschung interessiert und nicht so sehr an der Klinik. Trotz meines Bittens kam er nicht und hat sich den Patienten nicht angeguckt. Und wie es so kam, er entwickelte einen kompletten Querschnitt, der auch dann nicht mehr reversibel war. Bei der nächsten Chefarztvisite kam die Frage auf, warum denn dieser Patient nicht noch an dem Tag den Neurochirurgen vorgestellt worden sei. Und dann hat tatsächlich dieser Oberarzt versucht, sozusagen die Schuld durchzuwinken, und hat auf mich gezeigt und hat gesagt, das sei mein Fehler gewesen.
Wahnsinn, das ist krass.
Glücklicherweise war es so, dass der damalige Chef der Neurologie nicht gut zu sprechen war auf diesen Oberarzt, und der ihn dann in die Verantwortung genommen hat und gesagt hat, das sei nicht etwas, was man dem kleinsten Assistenten aufbürden könnte, sondern das sei etwas, wo er verantwortlich sei. Das hat auch zu Konsequenzen und Versetzungen und sowas geführt. Aber das war mein Erlebnis mit zur Frage, wie gehen manche Leute mit Schuld um? Und eine davon ist, ich drehe mich um und zeige mit dem Finger auf den nächst Schwächeren in der Hierarchie und laste ihm den Fehler an.
Ich glaube, dass das in der Medizin eine große Rolle spielt.
Ja.
Und das große Problem ist, dass man es dann, wenn man es geschickt anstellt, immer auch relativ gut inhaltlich begründen kann. Das ist das große Problem. Was ich glaube, was auch, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage, und das spielt übrigens auch eine große Rolle, finde ich, in der, nicht nur in der Psychotherapieausbildung, sondern in der ganzen Medizinerausbildung, das ist irgendwie auch eine Art humorvoller Umgang mit Fehlern. Also ich merke zum Beispiel, dass gerade die jüngeren Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sehr respektvoll und fast ängstlich diese Psychotherapien durchführen mit Patientinnen, weil sie denken, dass man so viel falsch machen kann. Und ich versuche ihnen dann in Supervision beispielsweise zu vermitteln, es gibt so ein paar ganz große Kracher, das darf natürlich nicht sein, also Beziehungen eingehen zu Patienten oder keine Ahnung. Ich finde auch Suizidalität übersehen, das sollte nicht sein. Aber ansonsten finde ich, und da sind wir bei einem anderen Thema natürlich, Fehlerkultur unterscheidet sich unheimlich natürlich zum Beispiel, glaube ich, zwischen operativer und sprechender Medizin, würde ich denken, und wahrscheinlich auch zwischen operativer und nicht operativer Medizin. Wir kommen vielleicht später ja noch auf Dinge wie Leitlinien, aber zu diesem Humor wollte ich noch eine kurze humorige Geschichte erzählen, wo ich eben auch glaube, dass es wichtig ist, mit Fehlern transparent und humorvoll umzugehen. Ich hatte mittags immer einen Patienten, ein Jahr lang, glaube ich, einen sehr freundlichen, türkischen, depressiven Patienten, der unter anderem mich sehr müde machte. Das mag auch ein bisschen an der Mittagszeit gelegen haben. Die Psychotherapeuten sind immer unheimlich schnell zugange und sagen, also wenn man der Therapeut müde wird, dann liegt das an der Aggression des Patienten. Das ist eine alte analytische Vorstellung, die ich manchmal sehr kritisch sehe.
Der andere ist schuld.
Das kann sehr viel damit auch zu tun haben, dass man zu lange gefeiert hat oder vielleicht zu viel arbeitet. Aber auf jeden Fall war es eine wunderbare Geschichte. Jedenfalls, der Patient erzählte und erzählte, plötzlich klopfte es. Und ich sagte herein. Und dann guckte er mich völlig entgeistert an und sagte, Herr Dr. Schmidt, ich habe auf Holz geklopft. Das sollte ein optimistisches Klopfen sein. Und dann haben wir beide gelacht und ich habe mich entschuldigt. Und die Situation war lösbar.
Ja, toll.
Was ich interessant finde an dem, worüber wir die letzten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Minuten gesprochen haben, ist, mein Eindruck ist, wir können nicht verhindern, also Scham ist, du hast es am Anfang schön gesagt, Uli, das gehört zum Leben dazu, das ist ein Gefühl, das wir haben, das wahrscheinlich auch wertvoll ist, wenn man überlegt, warum schäme ich mich jetzt gerade? Was ich beeindruckend finde bei all den Beispielen jetzt ist, wir können innerärztlich die Scham entweder mindern, wenn wir miteinander gut sind, oder wir können die Scham verstärken, indem wir sozusagen so tun, als würden wir zum Beispiel keine Fehler machen oder indem wir jemanden bloßstellen, der einen Fehler gemacht hat. Also mein Eindruck ist sozusagen dieses sich gegenseitig beistehen, wenn sowas passiert. Bei banalen Fehlern spielt das sicherlich keine Rolle, ja, aber wenn es ein grober Fehler ist, wäre es, glaube ich, eine innerärztliche Aufgabe. Wie machen wir das miteinander und wie können wir das verbessern, wäre so ein Gedanke, glaube ich.
Ja. Das kommt nachher noch.
Ach, Entschuldigung, ich spoiler schon wieder.
Ja, nö, gar nicht. Das passt ja jetzt sehr, sehr gut. Aber wir kommen ja noch zu dem Kapitel. Und, was können wir denn tun, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, sondern es gibt durchaus Möglichkeiten, wie wir das abmildern können. Ne?
Aber zum Beispiel finde ich einen großen Unterschied. Also es hat ja schon auch damit zu tun, dass man lernt, wie man etwas richtig macht in einer bestimmten Situation. Und da finde ich schon, sind die operativen Fächer in einer ganz anderen Situation. Da guckt man zu, 10-mal vielleicht, wie einer einen Blinddarm operiert. Beim 11. Mal näht man vielleicht schon mal selber und so weiter. Und es gibt ziemlich klare Schritte. Vielleicht gibt es mal Abweichungen, je nachdem, ob jemand doll blutet, dann gibt es 2, 3 Varianten. Aber im Grunde glaube ich, sozusagen ist das ein relativ festgelegtes Verfahren, dass man, je nachdem, wie fix man ist, auch relativ gut und schnell lernen kann. Das ist in der Psychotherapie viel komplizierter. Mhm. Sozusagen, man lernt von morgens bis abends, was Freud gedacht hat und gesagt hat und was es für Konzepte gibt und Bindungsforschung und was weiß ich nicht alles. Aber so ein Köfferchen, was man in einer bestimmten Situation sagt oder was man nicht sagt oder was man tut, das gibt es ganz selten, auch in den Ausbildungen beispielsweise. Das ist nicht unproblematisch. Natürlich gibt es Supervision und es gibt Selbsterfahrung, aber gerade die Supervision hat ja häufig etwas damit zu tun, dass man im Nachhinein auf das guckt, was hätte anders gemacht werden können und vielleicht beim nächsten Mal dann anders gemacht wird. Aber das ist etwas, da hat es die sprechende Medizin, glaube ich, schwerer, würde ich mal sagen. Weil man könnte auch sagen, je mehr Anleitung es gibt, desto mehr könnte man bestimmte handwerkliche Fehler vielleicht auch vermeiden.
Ja.
Das bringt mich zu der Frage, haben wir denn in unserem Medizinsystem in Deutschland verankerte Strukturen, die uns in solchen Situationen auffangen? Also wir kennen ja, diese Morbidity und Mortality Meetings aus Amerika, wo sowas Platz hat. Ne? Gibt sowas bei uns in Deutschland? Oder sind wir immer noch auf dem Stand, dass sozusagen jemand alleine bleibt mit so einem Gefühl, wenn er einen Fehler begangen hat oder Scham empfindet.
Also wenn wir aufs Medizinstudium zum Beispiel mal gucken, dann finde ich, dass das in einer gewissen Weise immer noch so ist, dass wir lernen, dass wir heilen und helfen sollen. Es sei denn, wir ergreifen dann faktisch ein Fach irgendwann, wo das definitiv nicht mehr so ist, sondern zum Beispiel Palliativmedizin. Aber eigentlich, dass das doch unsere Rolle und unsere Aufgabe ist. Ich finde schon, egal wie modern Studienstrukturen gemacht werden, ich glaube, so implizit ist dieser Anspruch immer noch da.
An diesen Perfektionismus.
An diesen Perfektionismus. Und dass nichts falsch gemacht werden darf. Ja, ich finde ja.
Ja, das doch, also ne. Ich habe mich so ein bisschen beschäftigt damit, wie sieht's anderswo aus? Wir haben, glaube ich, schon in der letzten Folge über unsere Fehler, Andreas, haben wir, glaube ich, schon gesprochen, über diesen Bericht des Institute of Medicine von 99, To Err is Human.
Ja, genau.
Nee, den haben wir schon angesprochen. Es gibt auch in England seit Anfang der 2000er eine Diskussion. Da geht es um dieses Second-Victim-Konzept, ne? Also nicht nur der Patient ist geschädigt, sondern auch der Arzt, dem der Fehler passiert ist. Also ich will nur sagen, seit einem Vierteljahrhundert wird anderswo schon heftig darüber diskutiert, ne, dass es einen Wechsel geben soll von wer ist schuld, ne, an irgendetwas, was passiert ist, zu einem Umdenken. Hätten wir diesen Fehler vermeiden können und wie gehen wir mit diesem Fehler um? Also sag mal, eine lernende Struktur und nicht eine mit dem Finger zeigende Struktur. Und ich habe das Gefühl, wir in Deutschland, ich habe keine deutsche Forschung dazu gefunden.
Also mir fällt und viel, als ich der Vorbereitung die Punkte las, mir fiel spontan natürlich die Corona-Zeit ein, als ein, kann man nur nicht erstmal von Schuld, sondern von diesem gewaltigen äußeren Ereignis, was auf alle eindrang, wo ja nun die Intensivmedizin ganz besonders betroffen war, die Schwestern und Pfleger und wirklich ausgebrannt waren zum Teil. Also es gab ja diese Diskussion dann, die gab es sehr stark gesellschaftlich, politisch, die wurde relativ schnell auf bessere Bezahlung verlagert beispielsweise, worüber relativ wenig geredet worden ist, was zum Beispiel in der Zeit gab es vereinzelt Berichte, in der Presse konnte man Berichte darüber lesen, wie schwierig es aber auch war, beispielsweise in diesen Strukturen Ballengruppen, Selbsthilfegruppen oder gar Psychotherapie anzubieten. Das war etwas, das war, glaube ich, für die einzelnen Akteure nicht einfach, sozusagen. Also man hatte, glaube ich, auch den Anspruch, da so durchzugehen, das durchzuhalten. Und zeigte sich dann und hat das manchmal, glaube ich, so erlebt, dass man dann sich Schwäche zeigen würde, wenn man versucht, über die Probleme, über die problematischen Gefühle, über das Erschöpftsein, über das Ausgebranntsein in dieser Situation zu reden. Es gelang im Grunde kaum, solche Strukturen zu verankern, glaube ich.
Und ich finde das Beispiel mit der Covid-Zeit auch noch ein zweites gutes Beispiel für, wir reden nicht über Fehler. Also diese Situation war doch für alle, die das jetzt erlebt haben, für uns alle einzigartig. Keiner von uns hat bisher vorher, glaube ich, eine Pandemie erlebt. Das heißt, wir haben in der Zeit wir haben viele Sachen richtig gemacht und wir haben viele Sachen ganz falsch gemacht, weil man es einfach nicht besser wusste. Aber mein Eindruck ist, dass wir auch medizinisch aus dieser Zeit zu wenig lernen, weil wir das sozusagen nicht als Fehler benennen wollen. Und das finde ich, weil du, Ingo, deine Frage war ja so der Aspekt so, wie können wir in Zukunft Fehler vermeiden? Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man drüber redet und sich einig darüber ist, dass es Fehler gibt. Und ich glaube, ich habe ein so sehr schönes Beispiel, ich gucke sehr gerne auf YouTube Videos, wo Dirigenten vor Orchestern stehen und ich liebe Probenarbeit. Ich mache ja selber Musik und es gibt eine sehr schöne Szene, schönes Video, da ist Sir Simon Rattle eingeladen an einer Musikhochschule in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr welche Stadt, leitet der ein Studentenorchester. Die haben vorher geprobt und dann steht er da und die spielen das ganz ordentlich, aber er sagt so, also der Vogel hebt nicht ab. Und dann sagt er zu denen, er würde das Gefühl haben, sie würden denken, bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen. Der große Held ist da. Und sagt er, das ist ein Fehler. Ja, also dieses Gefühl, das, und das finde ich, das geht tief, das ist sozusagen mal ein ganz anderes Beispiel, das ist eine ganz anderen Ecke. Es braucht die Freiheit, auch Fehler machen zu können, weil nur aus den Fehlern lernt man. Und du hast völlig recht, oder in den, na klar, wenn der Fehler operativ ist und ich sag mal, du operierst in der falschen Reihenfolge oder machst irgendwas kaputt an der Struktur, die Konsequenz ist riesig. Ja, und deswegen gibt's aber da auch Supervision. Da steht ja immer ein erfahrener Operateur gegenüber. Genau. Das ist bei uns ja anders. Also in dem Augenblick, in die meisten Visiten auf der Station macht man alleine, gelegentlich hat man oberärztliche Supervision, aber auch nicht bei jedem Gespräch. Das ist völlig anders. Bei dir in der Psychotherapie nochmal anders. Der entscheidende Punkt ist, ich habe einen Fehler gemacht, wie verhindere ich den? Warum ist der entstanden und wie verhindere ich den in Zukunft?
Und Fehler relativieren sich auch. Mir fällt nochmal die Corona-Zeit ein. Wir haben ja das Problem in der Psychotherapie, wir sollen wenig von uns zeigen. So als Person, was ich manchmal sehr, sehr schwierig finde. Und ich oute mich mal, ich weiche durchaus da manchmal auch von ab, weil ich das manchmal nicht richtig finde. In der Corona-Zeit durften wir, oder es blieb uns gar nichts übrig, das fing schon damit an, dass wir Masken aufsetzten. Je älter wir waren, desto mehr taten wir das. Und dass wir durchaus auch über unsere Ängste sprechen konnten mit den Patienten, die dieses Virus bei uns verursacht. Und ich habe erlebt, dass das zum Beispiel den Patienten unheimlich gut tat. Wenn plötzlich der große Zampano, der so angeblich völlig gesund ist und der es geschafft hat, der auf der anderen Seite sitzt, sozusagen, wenn der plötzlich auch über seine Ängstlichkeit redet oder über seine Vorsicht und so weiter, plötzlich hatte man was Gemeinsames, Drittes, was bedrohlich war. Und es hat viel mehr verbunden und hat die Arbeit zum Teil viel effizienter gemacht. Das war sehr interessant.
Spannend.
Also es gibt eine Untersuchung vom Magdeburger Bund, eine Umfrage unter Ärzten, und da ist es so, dass 50% der deutschen Ärztinnen und Ärzte sagen, es gibt keine offene Fehlerkultur in Deutschland, und unter 25% sagen, sie fühlen sich gut informiert und wissen, wie man mit Fehlern umzugehen hat. Also nur mal so in den Raum gestellt, wir haben da noch einen weiten Weg zu gehen, bis wir tatsächlich sozusagen für alle Ärztinnen und Ärzte ein tragfähiges Konzept haben, dass die sich nicht mehr sozusagen alleingelassen fühlen mit Fehlern, die passieren.
Also ich finde das sehr wertvoll. Also wir haben zum Beispiel in unserer Klinikkonferenz, gibt es immer als vorletzte Rubrik, glaube ich, den Fehler der Woche.
Ehrlich?
Ja.
Wow, cool.
In Klinik, Tagesklinik oder Ambulanz oder Ambulanzzentrum. Das ist sehr, sehr gut. Fehler der Woche ist bei uns eine Rubrik. Finde ich sehr wertvoll. Natürlich, und es gibt Ombudsleute, wie ihr wisst und so weiter. Wir haben kurz in der Vorbereitung darüber gesprochen, Ingo. Das Problem ist aber natürlich, diese Formalstrukturen sind einerseits hilfreich. Sie können aber auch dazu führen, dass man sich zu sehr auf sie verlässt. Und im Grunde denkt, naja, es gibt doch die Formalstrukturen und sich fast vielleicht ein bisschen dann wieder darauf ausruht oder dahinter versteckt.
So eine Art Kummerkasten.
Wir haben, glaube ich, kurz auch darüber gesprochen, oder ich sprach mit jemand anderem noch in der Vorbereitung darüber. Ich werde nicht vergessen, mehrere ältere Psychotherapiepatienten, die ich hatte. Ein Patient ist mir sehr eindrücklich, ein fast 90-jähriger Patient, den ich über längere Jahre behandelt habe, der verlor seine Frau nach einer Operation. Ich vermag jetzt gar nicht zu beurteilen, ob da ein Fehler gelaufen ist oder so. Der wollte im Grunde einfach nur wissen, was genau passiert ist. Dieser Mann hat sich nicht getraut, sozusagen nochmal mit dem Operateur in Kontakt zu gehen. Und ich habe mich verschiedentlich nochmal besprochen jetzt in der Vorbereitung. Es gibt wohl immer durchaus noch die Tendenz, dass man sehr vorsichtig ist, was man in Gesprächen dann äußert, wenn man überhaupt direkt mit einem Angehörigen sprechen würde, weil sehr schnell die Anwälte der entsprechenden Versicherung möglicherweise das davon abraten würden, weil das schon fast einem Schuldgeständnis gleichkäme. Der hatte überhaupt keine juristische Absicht, sondern der wollte einfach nur noch mal hören, was in diesen letzten Minuten und Stunden passiert ist und warum das passiert ist. Das hat mich sehr beeindruckt.
Und ich glaube, dass unsere Versicherer und das, was die uns sagen oder vielleicht auch nur vermeintlich sagen, ich habe nie mit einem direkt gesprochen, dass das hinderlich ist. Ich habe mal einen sehr schönen Artikel gelesen, der hatte den Titel Reden ist Gold. Und die haben untersucht, welche sind die Ärzte, die eher Probleme haben mit Klagen wegen Haftpflichtschäden. Und es sind die nicht reden. Also wer zum Patienten geht und sagt, hier ist Folgendes passiert, das tut mir leid, Das ist übrigens auch kein Schuldeingeständnis, sondern genau. Ja, das ist in aller Regel, löst das aus, dass man ins Gespräch kommt und die Leute sind entlassen, sagen, die wollen das wissen, aber die wollen nicht jemanden, wollen dich dann nicht von Kadi zerren. Und diese Mauer des Schweigens, die ja viele Patienten dann berichten, wenn sie glauben, dass was passiert ist, die macht es schwer und die erhöht, glaube ich, die Bereitschaft dann zu sagen, jetzt versuche ich da was hinzukriegen.
Glaube ich auch. Also Reden ist Gold, ist wunderbar, das merke ich mir. Ja.
Das passt ja nun auch gut zum Psychotherapeuten.
Ja, also,
wenn du nicht für Reden ist Gold bist, das wäre komisch.
Das stimmt.
Dann haben wir ja über Scham und Schuld erstmal ganz allgemein gesprochen und mir ist die Frage in den Sinn gekommen, gibt es eigentlich unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die unterschiedlich mit diesen Gefühlen umgehen? Hättest du dazu eine Idee, Uli?
Also mir fällt natürlich schnell ein Narzisst ein, beispielsweise, der große Schwierigkeiten haben, wenn er so ein ausgewachsener Narzisst ist. Ein bisschen, also narzisstisch sind, glaube ich, viele von uns, ich sage dann immer, das sind nette Narzissten.
Schuldig im Sinne der Anklage, würde ich mal sagen.
Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob man vielleicht auch etwas, was gefördert wird, sozusagen in unserem Beruf. Aber wenn man ein klassischer Narzisst ist, mit wenig Einsichtsfähigkeit, dann wird man schon, glaube ich, dazu neigen, entweder, ja, der wird schon fast verleugnen, verdrängen, wenn er ist vielleicht fast schon zu reif ausgedrückt, der wird vielleicht verleugnen oder wirklich Schuld irgendwo anders hinweisen, beispielsweise. Ja. Und natürlich, aber da muss man jetzt auch sehr vorsichtig sein, wenn man über Psychotherapie spricht, alles, was nicht so richtig funktioniert, wir neigen schon vielleicht manchmal auch zu schnell dazu, dann das der Abwehr des Patienten zuzusprechen. Und vielleicht könnten wir noch mehr darauf gucken, was wir hätten anders machen können. Aber der Narzisst, wenn du so fragst nach Persönlichkeitstypen, der fällt mir sofort ein.
Ja. Und sag mal, gibt es das die andere Seite des Spektrums? Wie würde man die benennen? Ist das eine eher ängstliche Persönlichkeit? Würden die anders mit sowas umgehen? Also würden die das selber eher bei sich suchen?
Wenn sie überhaupt so viel raushauen, dass Fehler entstehen, weil sie vielleicht zu ängstlich sind und zu defensiv sind, auch das würde ich für einen Fehler halten. Also ich glaube zum Beispiel, dass Konfrontation und auch mal einen rauszuhauen in der Psychotherapie sehr, sehr wichtig ist. Und das glaube ich, Psychotherapie dann, wenn man immer nur versucht, alles zu verstehen, zu reflektieren, sehr, sehr anstrengend ist. Aber ich glaube schon, dass jemand, der sehr ängstlich ist, auch gefährdet ist.
Ja, also dazu habe ich nämlich, du hast gerade so eine kleine, im Nebensatz eine Anmerkung gemacht, ne? Defensive Absicherungsmedizin, das habe ich eben dazu auch gefunden, dass es Persönlichkeiten gibt, also die sozusagen als Schutz davor, ne, dass sie Fehler machen, eine größere Diagnostik und eine größere Absicherungstendenz haben. Und ich glaube, da haben Andreas und ich ja auch schon mal drüber gesprochen, dass genau das natürlich auch wieder zu Fehlern führen kann, wenn man zu viel Diagnostik macht.
Genau, dann sind wir beim Lost by Incidental Finding.
Ja, ja, genau.
Ja, dass du plötzlich Sachen auf dem Wegesrand aufsammelst in großer Zahl oder auch in kleinerer Zahl, die sozusagen völlig in die Irre führen.
Aber nochmal Persönlichkeitstypen, ich habe auch noch überlegt, also der Perfektionist ist natürlich auch gefährdet. Der wird vielleicht das sogar auch verleugnen oder aber wird er es so verarbeiten, dass Überdiagnostik würde für den sehr gut, glaube ich, passen. Vielleicht für den Zwanghaften auch, also dass dann eher Überdiagnostik erfolgt, also dass nicht eine Selbstreflexion oder vielleicht mal eine kurze Ballenteilnahme oder so erfolgt, sondern dass man das eher auf das System abwälzt.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass der Zwanghafte und der Perfektionist gewisse Überschneidungen haben, oder?
Ja, ja.
Sag mal, und dann eine ganz spannende Frage ist ja, gibt es denn Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein? Also gehen wir Männer anders mit Fehlern um, als Frauen das würden?
Ich kenne da keine Zahlen, Ingo, aber ganz spontan würde ich so raushauen, dass Frauen damit reflektierter umgehen.
Das befürchte ich auch.
Wieso befürchten, Ingo, das?
Vorsicht, was du sagst, Ingo.
Da muss man sagen, das wäre ja, die Medizin wird ja extrem viel weiblicher. Ich glaube, wir haben im Moment jenseits von 70% der Studienanfängerinnen sind Frauen. Also von daher, das wäre ja ein Hoffnungsschimmer am Horizont.
Unbedingt.
Dass es an der Stelle besser wird. Ne?
Nee, also ich habe dazu gefunden, dass Männer zur Externalisierung neigen, also eher so in dem Bereich, die anderen sind schuld und damit eher, sag mal, aggressionsbehaftet umgehen. Und dass Frauen eher internalisierend damit umgehen und sich eher an sich selber zweifeln schneller. Das ist halt, sind ja wirklich nur ganz grobe Kategorien, nee, aber zumindest es scheint kleinere Unterschiede zu geben.
Ja, vorstellbar.
Vorstellbar, ne?
Und zu dem, was du eben über Männer sagtest, da eignen sich natürlich immer noch die großen hierarchischen Strukturen, die ja immer noch überwiegend von Männern besetzt sind, geprägt sozusagen. Sind. Entsprechend leider, ja. Bin ich bei deiner Geschichte aus deiner Anfangszeit, Ingo, von vorhin, dass es dann durchgereicht wird sozusagen.
Ja. War nicht schön. Wollen wir, sagen wir, zum positiven Teil kommen und sagen, haben wir denn Ideen, wie es besser gemacht werden könnte? Wie könnten wir mit Scham und Schuld besser umgehen? Und ich glaube, das Schöne finde ich, dass ganz viele Aspekte, die ich auf die positive Seite hier in meinem Konzept geschrieben habe, haben wir schon angesprochen. Und das Wesentliche zum Beispiel bei der Scham ist, dass, wenn man es offen anspricht, dass es das Gefühl schon deutlich mildert. Also ja. Einfach sowas sagen, es ist mir total peinlich, dass ich vergessen habe, das Antibiotikum bei Frau Müller anzusetzen. Oder mir peinlich, dass ich gestern vergessen habe, nochmal die Laborwerte anzugucken. Nicht, dass das schon, sagen wir, das führt zu einer enormen Entlastung.
Ich glaube auch, dass das souverän ist, das zu machen.
Ja.
Das Problem ist nur, möglicherweise hängt die Souveränität von der Position ab. Also sozusagen, wenn du das ganz am Anfang in der Assistentenzeit machst, ist das, glaube ich, möglicherweise trotzdem unvorteilhafter, als wenn du es in der Oberarzt- oder Chefarztposition machst.
Das ist eine sehr vorsichtige Umschreibung.
Aber grundsätzlich glaube ich, dass das souverän ist und dass es wichtig ist, das empfinden zu können und das auch mitzuteilen.
Ich finde, es deckt sich übrigens sehr mit dem, wir haben ja nach der Folge über unsere eigenen Fehler, haben wir innerhalb kurzer Zeit sehr viel Feedback bekommen, insbesondere auf Spotify. Das ist ja für uns immer total wertvoll. Und da war ja einhellig die Meinung, toll, dass da mal jemand drüber spricht. Das hat mich entlastet. Gut, dass es jemand, ich habe erfahren, ach, das passiert anderen auch. Das war ein häufiger Kommentar. Und einen, den fand ich sehr spannend, der hat gesagt, und das war, glaube ich, sogar eine Frau, die das geschrieben hat, die gesagt hat, ja, das ist eine richtige Forderung. Wir haben gesagt, je höher man in der Hierarchie ist, desto mehr muss man den anderen zu erkennen geben, dass man selber Fehler macht. In der Situation kann man es auch. Das fände sie zwar richtig, aber eigentlich sei es doch erschreckend, dass wir das als positiv wahrnehmen und dass das nicht State of the Art sei. Das ist sozusagen, dass wir das als ein positives Beispiel herausstellen müssten, sondern eigentlich müsste das Standard sein. Und das fand ich sehr beeindruckend. Also ich glaube, dieses Miteinander reden und das jemandem anderen offenbaren, wir haben das jetzt in einer sehr öffentlichen Art und Weise gemacht, wirkt offensichtlich entlastend.
Ich habe noch also richtige, sag mal, epochemachende Erkenntnisse gefunden. Das eine ist, das hat Uli vorhin auch schon gesagt, ne? Wir überschätzen die negativen Folgen der Offenheit. Also wenn ich Scham erlebe, dann fühle ich mich ja erstmal klein und fehlerbehaftet. Ne? Ich genüge nicht als Arzt, ne? Und denke, die anderen gucken auf mich und halten mich für inkompetent. Ne? Aber das ist gar nicht so. In dem Moment, wo man sich öffnet, tut man im Prinzip den anderen einen Gefallen. Nicht? Das heißt, die anderen sind dann plötzlich, das nennt sich Disclosure Reciprocity. Das heißt sozusagen, man öffnet sich und das gibt den anderen die Möglichkeit, sich auch zu öffnen. Also so ein bisschen so ganz platt, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, ne? So eine Reziprozität. Nee, ich öffne mich und dann können die anderen sagen, ah, gut, dass du es sagst. Ne, mir ist es in der und der Situation ja ganz genauso gegangen. Und es ist dann auch noch so, dass die Leute, die sich öffnen, ein höheres Ansehen bei ihrem Gegenüber genießen, als sie eigentlich, sie denken ja, die denken, ich bin total inkompetent, aber nein, jemand, der es schafft, sozusagen diese Souveränität aufzubringen, sich zu öffnen, der genießt ein hohes Ansehen.
Und zwar ruhig auch mal sich vorzeitig vielleicht sogar zu öffnen. Also das ist etwas, was ich in der Psychotherapieausbildung finde ich, oder bei Supervision auch, bei Gruppensupervision, wenn jemand sehr damit beschäftigt ist und vielleicht wirklich auch etwas nicht richtig gemacht hat in einer bestimmten Situation, dann gibt es manchmal so eine Tendenz, damit so rumzulaufen und zu hoffen, dass das nicht ins Gespräch kommt. Und ich ermutige die dann immer zu sagen, haut das raus, aber humorvoll, sportlich. Also ist so ein Lieblingswort von mir, ist auch sportlich in der Psychotherapieausbildung beispielsweise. Geht sportlich, offensiv, humorvoll damit um. Und dann ist der Elefant nicht mehr im Raum und ihr steigt in der Achtung der Patientin und der Kollegin, glaube ich,
ja.
Ganz bestimmt.
Ja, also da gibt's Forschung, das ist nicht Glauben, das ist Evidence, ne?
Ja.
Also man steigt im Ansehen der Kollegen, ne?
Ja.
Und Humor, das ist ja, ich glaube, das ist natürlich ein gewisser, das ist nicht so gut trainierbar, ne? Aber ich glaube, mit humorvollen Menschen, mit Humor erträgt sich ja alles viel leichter. Ich sage mal so, gemeinsam in der Krise lachen können, das ist ja auch bei schlimmen Themen, finde ich, auch in Beratung und Psychotherapie, ja, es gibt bestimmte Situationen im Leben, die sind nur mit Humor ertragbar. Das muss man auch mal gemeinsam.
Ist auch nachgewiesenermaßen einer der wichtigsten Wirkfaktoren in der Psychotherapie. Ja. Wenn das gelingt, gibt es sogar Literatur darüber, wie man das aktiv einführen kann. Durch cool. Gelegentlich mal durch einen Witz auch. Oder da muss man schon aufpassen, wem man was sagt. Ne?
Klar.
Also, ja.
Freud war doch großer Witze-Fan, ne?
Ja, zum Beispiel.
und zu Schuld habe ich gefunden, dass ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man es rasch anspricht. Also wir kennen ja dieses Prokrastinieren, dass wir dann sagen, ah nee, heute passt nicht so gut und vielleicht spreche ich es dann morgen an. Ja. Und die Schwelle, sag mal, dass man es dann wirklich irgendwie gesagt bekommt, wird eigentlich nur noch immer höher.
Ja.
Nicht, dass also ein Aspekt ist, rasch ansprechen. Und dann habe ich habe in der Vorbereitung Terra Explore-Sendung von Leon Winscheid gesehen, der hat viel über Schuld gemacht. Und der hat einen unfassbar tollen Satz gesagt und hat gesagt, Schuldgefühle wollen was von uns. Die wollen, dass wir etwas lernen und demnächst besser machen. Und diesen Satz, finde ich, den kann man doch einfach nur noch so stehen lassen. Nee, und sagen, okay, Schuldgefühle, das ist nichts Schlimmes, sondern Schuldgefühle möchten gerne, dass ich mich weiterentwickle. Und wir entwickeln uns nur weiter an den Fehlern, die wir machen und nicht an den ganz vielen tollen Sachen, die wir da machen.
Das ist ja, boah, den Satz muss ich erstmal verdauen, der ist super.
Schuldgefühle wollen etwas von uns, ne? Also wirklich, kann man ihm nur danken für so einen Satz, ne?
Ja.
Er hat dann auch in einer der Sendungen so ein vierstufiges Selbstvergebungsmodell vorgestellt. Also wie soll ich selber mit einem Fehler, den ich gemacht habe, umgehen? Das eine ist eben Verantwortung übernehmen. Und damit meint er nicht, dass man irgendwie versucht, das wegzureden, sondern dass man also eine langatmige Entschuldigung oder irgendwie sowas, ne, und ja, und das, ne, die Bedingungen waren schlecht und dann, ne, und ich war nicht ausgeschlafen, sondern sagen, sorry, entschuldige ich mich für, mir ist ein Fehler passiert. Ne?
Absolut.
Also Verantwortung übernehmen, dann muss man ein bisschen Gewissensbisse aushalten, ne? weil einem das natürlich irgendwie, ne? Er hat da so ein zweistufiges Modell vorgestellt von, wir haben ein aktuelles Ich und wir haben ein Ideal-Ich und wir möchten natürlich immer gerne das Ideal-Ich sein, ne? Aber das gelingt uns halt nicht immer sozusagen, und so, dass dieses Spannungsverhältnis, nicht, dass man eben jetzt einen Fehler gemacht hat und nicht dem Ideal-Ich entsprochen hat, nicht, das muss man aushalten, Wiedergutmachung anbieten, also das, was wir eben mit Entschuldigung gesagt haben, und sozusagen, und dann gibt es einen Lerneffekt und man entwickelt sich weiter. So geht dieses vierstufige Modell. Und ich fand auch, dass daran sehr, sehr viel Wahres dran ist.
Ja, finde ich sehr, sehr treffend. Ich muss noch denken, gerade wenn wir an unser System im Moment denken, wir sind natürlich, ich weiß nicht, wie das so ist, aber die Dokumentationszeiten sind ja beträchtlich, zum Beispiel in Klinik und in Praxis, glaube ich auch. Natürlich könnte man sagen, dass also durch viele äußere Faktoren uns Reflexionszeit genommen wird, beispielsweise. Es gibt auch immer mehr Manuale in der Psychotherapie beispielsweise, die, an denen man dann lang geht. Man könnte denken, dass das auch etwas damit zu tun hat, dass Fehlervermeidung damit betrieben wird. Primär dienen sie der Forschung auch, aber damit Behandlungen vergleichbarer werden. Und all das darf uns, finde ich, aber nicht dazu verleiten, zu wenig zu reflektieren und zu wenig über das, was wir vielleicht auch falsch machen, nachzudenken. Und KI toppt das Ganze natürlich, also immer mehr, das kennt ihr auch schon, Arztbriefschreibung. Gibt viele Programme jetzt schon zur Arztbriefschreibung. Wir haben in der Psychotherapie neulich gerade darüber diskutiert. Und da ist natürlich die große Gefahr, wenn man nur noch Versatzstücke aneinander packt, das ist zeitlich zwar sehr hilfreich, und wenn ich wahnsinnig viele neue Patienten am Tag sehe oder so, entlastet mich das natürlich beträchtlich. Trotzdem glaube ich immer noch, das Verfassen, das Diktieren oder das Schreiben, gerade in komplexen Fächern vielleicht auch wie Psychosomatik, dass man anders denkt dann und vielleicht auch dadurch, dass man denkt und wie man denkt, Fehler vermeidet. Und da ein Gleichgewicht zu finden, glaube ich, ist auch wichtig zwischen diesen ganzen systemischen Veränderungen, die auf uns zukommen.
Ja. Das stimmt, wir haben zu wenig Reflexionszeit. Ne? Das ist alles nur noch auf Effizienz getrimmt. Ne?
Das glaube ich.
Zum Schluss habe ich mir so einen kleinen Vorschlag ausgedacht, der sich sehr stark anlehnt an die Balint-Gruppen. Uli, gibt es noch Balint-Gruppen?
Ja.
Also ich kenne das ja so, das war ja so 70er, 80er, da hatten die ihre Hochzeit und irgendwie, da war ja fast irgendwie jeder niedergelassene Arzt war in der Balint-Gruppe. Ich bin nicht mehr so sicher, ob das noch so weit verbreitet ist.
Ich glaube, es ist in der Psychotherapie durchaus verbreitet. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Es wird zum Teil, glaube ich, sogar gefordert für die Weiterbildung. Aber ich möchte mich jetzt nicht dafür verbürgen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das gerade in der somatischen Medizin, in den großen Maximalversorgungshäusern, dass es da viele Balint-Gruppen gibt. Ja, das glaube ich eher nicht, sage ich mal vorsichtig.
Ich glaube, das ist eine ganz große Domäne der Hausarztmedizin. In der Weiterbildung zum Facharzt oder Fachärztin für Allgemeinmedizin ist die Teilnahme an der Balint-Gruppe verpflichtend. Also die müssen das tun. Und ich weiß nicht, wie viele aktive Gruppen es gibt, das muss ich gestehen, aber da gehört es sozusagen auf jeden Fall dazu. Ohne das wird man nicht Fachärztin oder Facharzt für Allgemeinmedizin.
Weil, sag mal, so eine Art von Gruppe, nicht? Also wo Leute sich zusammenfinden und über Scham- und schuldbehaftete Erlebnisse berichten könnten in einem Raum, der eben die Situation nicht bewertet, keine richtig oder falsch Diskussion, sondern wo man wirklich, sag mal, Unterstützung findet, das wäre ja eigentlich ideal, ne, für den Umgang mit Scham und Schuld.
Absolut, zumal ja die Balint-Gruppe dadurch auch in Anführungsstrichen geschützt ist, dadurch, dass es ja um schwierige Patienten zum Beispiel geht und um den Umgang mit denen und dass man also im Zweifel ja immer wieder auf den Patienten steuert und verweist. Ne? Also es ist so, natürlich hat das was mit eigenen Anteilen auch zu tun, aber mehr steht ja der Patient im Vordergrund und wie man mit ihm anders umgehen kann. Ne? Also von daher ist es, finde ich, oder? So sehe ich das jedenfalls. Und von daher ist es ein gutes Gleichgewicht dann immer wieder, finde ich, zwischen was sind vielleicht ein Anteil des Patienten und was könnte man selber auch anders machen. Also ich habe das auch sehr gerne früher gemacht, selbst teilgenommen auch an Balint-Gruppen.
Also ich finde, wir sind heute extrem weit gekommen und haben viel gelernt über Scham und Schuld. Und ich für mich muss sagen, ich gehe hier völlig anders raus aus diesem Gespräch, als ich noch vor wenigen Wochen darüber gedacht habe. Und muss mich bedanken bei euch, hab ganz viel gelernt.
Also das geht mir ganz genauso. Und es ist ja, ehrlich gesagt, das ist zwar jetzt eine sehr öffentliche Balint-Gruppe, aber im Prinzip ist es ja ein Beispiel dafür, wie es ist, darüber zu reden und sich über dieses Thema auszutauschen.
Ja.
Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wertvoll. Und Uli, vielen Dank sozusagen für deinen tollen Input an der Stelle. Das war sehr genussvoll.
Ja, danke. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Unsere Hörenden haben sich ja gewünscht, dass wir am Ende nochmal eine Zusammenfassung der Folge bringen. Wir haben heute gesprochen über Scham und Schuld in der Medizin, haben festgestellt, das sind integrale Bestandteile des ärztlichen Handelns. Ne? Ohne die geht's gar nicht. Ne? Wir haben aber auch festgestellt, dass diese Emotionen uns etwas sagen und etwas von uns möchten. Es geht nicht mehr so sehr um die Frage, wenn ein Fehler aufgetreten ist, wer ist schuld, sondern es geht um die Frage, wie gehen wir mit dem Fehler um? Und ein ganz wesentlicher Punkt, wir haben gesehen, es gibt neuere Forschung und können fundierte Empfehlungen aussprechen, die heißen, das erste ist, die offene Ansprache ist ganz, ganz wichtig, nicht? Und die neue Wahrheit vom offenen Umgang profitiert nicht nur der Betroffene, sondern die gesamte Gruppe, vor der er sich öffnet, profitiert vom offenen Ansprechen. Und finde, das ist eine ganz tolle Botschaft. Ich danke euch, ihr Lieben. Das war ein tolles Gespräch.
Das fand ich auch.
Danke, hat Spaß gemacht.
Und damit verabschieden wir uns von unseren Zuhörenden und würden uns wieder freuen, dass wir ganz, ganz viele Kommentare bekommen. Ihr seht, wir lesen sie alle. Wir arbeiten auch gedanklich damit. Und deswegen kann ich euch nur ermutigen, weiter mit uns im Kontakt zu bleiben.
In diesem Sinne.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.